Was qualifiziert Sie denn dazu, zu diesem Thema zu reden? Also inwiefern erschließt es sich, dass das Orga-Team hinter dieser Ringvorlesung auf Sie zugekommen ist und sich gedacht haben mag, Mensch, der Ettrich und der Herr Marx, das wird doch bestimmt was geben.
Das müssten Sie das Orga-Team fragen. Ich würde mal sagen, in erster Linie natürlich die Tatsache, dass ich wenigstens, was meine Biografie betrifft, ein etwas engeres Verhältnis zum real existierenden Sozialismus hatte, sprich ein Bürger der ehemaligen DDR war. Zudem natürlich, dass ich Sozialwissenschaftler bin und, ohne das verhehlen zu wollen, in Marx einen der wichtigen, wenn Sie so wollen, Gründerväter und auch Theoretiker der modernen Sozialwissenschaften sehe.
Das heißt, der Vortrag heute Abend, ja, Marx-Bilder im Sozialismus, was ist denn gemeint mit den Marx-Bildern? Sind das konkrete Abbilder wie irgendwelche Zeichnungen oder der Nische in Chemnitz oder irgendwelche anderen Bilder?
Ja, also das ist in der Tat das, was für mich selber spannend ist an diesem Vortrag, weil ich mich dann auf ein Experiment eingelassen habe, nämlich das Experiment, tatsächlich mal die Visualisierung, also reale Bilder und Marx und den Marxismus, beziehungsweise dann auch den sogenannten Marxismus-Leninismus ein bisschen zu diskutieren. Etwas, was ich selber im Unterschied zu vielen anderen Dingen bisher noch nicht gemacht habe. Also insofern ist es auch für mich spannend und ist auch für mich eine Premiere. Lassen Sie mich das etwas anders sagen. Also von den Themen, die bisher diskutiert worden sind in dieser Ringvorlesung, vieles ist von den Fragen, Problemen, letztendlich auch grundlegenden Krisenphänomenen, mit denen wir es heute zu tun haben, sind mehr oder weniger unmittelbar anschlussfähig an eine Debatte im Rahmen der Marxischen Theorie. Also Sie können einen Ökomarxismus im Grunde genommen sehr schön auf Marx zurückführen, der im Laufe seines Lebens sich der ökologischen Frage mehr und mehr bewusst wurde. Sie haben sogar die Möglichkeit, sowas wie einen feministischen Marxismus zu etablieren und zu diskutieren. Viele, viele andere Probleme, mit denen wir es heute zu tun haben, sind durchaus in irgendeiner Weise in der marxischen Theorie zu verorten, sozusagen als einem historischen, interessanten geistes- und ideengeschichtlichen Hintergrund. Etwas, was wirklich sehr schwach ist bei Marx und im Marxismus aus vielerlei Gründen, wenn Sie wollen, können wir darüber gerne reden, ansonsten mache ich das heute Abend, ist die Tatsache, dass es eigentlich für den Marxismus, und zwar in den beiden Varianten, die Marx selber noch kennengelernt hat, also die marxische Theorie, das ist seine eigene, wenn wir davon reden wollen, weil es ist eigentlich ein großes Projekt, würden wir heute sagen, ein Prozess, in dem er bis zu seinem Tode sich befand, ohne dass es dann wirklich definitiven Abschluss gab. Also sowohl in der marxischen Theorie als auch dann im Marxismus, der schon zu seinen Lebzeiten begann, spielten natürlich zunächst einmal Bilder im klassischen Sinne sozusagen des Visuellen keine oder, wenn Sie so wollen, eine abgewertete Rolle sogar. Das hat etwas mit der Tradition zu tun, aus der Marx kam. Das änderte sich dann radikal in dem Moment, wo es so etwas wie eine von Marx ausgehende, sich auf ihn berufende soziale Bewegung gab, vor allen Dingen natürlich die Sozialdemokratie, und das nahm dann, wenn Sie so wollen, sogar bis hin zur Monumentalisierung Form an, die etwa in der Sowjetunion oder in anderen realsozialistischen Ländern, die nichts mehr mit Marx und vor allen Dingen mit seinem Verständnis von Bildern von seiner eigenen Person zu tun hatten. Es gibt etwa 15 Fotografien von Karl Marx, die erste aus dem Jahre 1861. Bis dahin gibt es ein paar Lithografien, also der junge Marx, das sind alles mehr oder weniger Überlieferungen, bei denen wir heute nicht so genau wissen, ob sie tatsächlich etwas mit der Person im Sinne sozusagen einer Bartschen Vorstellung, also Ronald Barth von Fotografie zu tun hatten. Aber ab 1861 und dann spätestens nach der Veröffentlichung des Kapitals 67 beginnt so etwas, wenn Sie so wollen, wie eine Visualisierung auch der marxischen Theorie, beziehungsweise dessen, was dann nicht Marx selber, wohl aber viele Marxisten als die Zukunftsvision des Marxismus bezeichnet haben. Und da spielt das Bild von Marx eine ganz erhebliche Rolle. Das steigert sich dann, wir könnten sagen, der Ausklang des Ganzen ist ja, die Marx-Statue, die anlässlich des 200. Geburtstages gewissermaßen die Stadt Trier von der Volksrepublik China geschenkt bekommen hat. Sie wissen, da gibt es eine große Diskussion, aber das wäre sozusagen so nochmal aus meiner Sicht durchaus in einer Tradition zu sehen, die sicherlich im 20. Jahrhundert und sicherlich zwischen 1918 und 1990 ihren Höhepunkt hatte.
Also was ich da so zwischen den Zeilen herausgehört habe, ist, es gab eine Entwicklung hin zu einem Punkt, wo vielleicht irgendwann Marx auch selber mal irgendwann gesagt hätte, du sollst dir kein Bildnis machen, weil das entspricht eigentlich nicht mehr dem, was er sich selber vorgestellt hätte.
Sie sagten nicht mehr dem, was er sich selber vorgestellt hätte. Also ich mache das ganz gerne. Der Marx steht in der Tradition, die kommt von Platon und geht über Hegel. Er ist in der Hinsicht ein Ausläufer, aber auch ein Neubeginner. Und das Bild, die visuelle Darstellung von Zusammenhängen ist seit Platons Höhlengleichnis gewissermaßen eine niedere Form, ja, der Aneignung von Wirklichkeit. Also am besten, finde ich, macht das immer eine Unterschrift und eine Lithografie vom alten Hegel. Ja, also das war sozusagen eine Lithografie seiner Person, er war ganz zufrieden damit. Und dann schrieb er drunter, wer mich kennt, wird mich hier erkennen. Ja, also mit anderen Worten, das Bild als solches verstellt mir vielleicht oder ermöglicht mir auch Erkenntnis. Aber Erkenntnis ist auf jeden Fall nicht visuell, sondern sie ist eben begrifflich. Und in dieser Tradition steht natürlich auch Marx. Daran hat er sich auch zeitlebens nicht vollständig frei machen können. Also es gibt ein paar interessante Briefstellen, in denen er sich darüber äußert. Er ist nicht besonders begeistert darüber, dass er dann zunehmend gewissermaßen zu einer ikonografischen Form dann auch für seine eigene Theorie beansprucht wird. Der eigentliche, wie immer in diesen Fragen sozusagen, der eigentliche Akteur ist Friedrich Engels. Der hat das viel, viel als sozusagen geschäftstüchtiger Freund und Zeitgenosse von Marx, der hat das sehr früh erkannt und der fängt dann schon an, den Marx dazu zu drängen, also wir würden sagen, Home-Stories zu machen und auch so etwas wie Bilder zu machen. 1883, also im Todesjahr, lässt er dann von den Bildern aus dem Jahre 1875 1200 Abzüge machen und von da an geht gewissermaßen auch die Popularisierung, die Erfindung des Marxismus einher mit einer Verbreitung bestimmter marxischer Bilder. Aber das Bild als solches, also das muss man ganz klar sagen, das Bild als solches ist, und erst recht natürlich das Bild von ihm selbst, ist in dem marxischen Kosmos, ja, also gewissermaßen die Erkenntnis von bestimmten Zusammenhängen der Wirklichkeit ist bestenfalls ein Ansatzpunkt für die eigentliche begriffliche oder wenn Sie so wollen, ein Reizwort vielleicht, theoretische Erkenntnis, auf die er natürlich besonders Wert legt und auf die er letztendlich stolz ist im Sinne seiner eigenen sozusagen Entdeckungen und Erfindungen, von denen er eben glaubt, dass sie nur die seinigen sind.
Jetzt betrachten Sie das ja sozusagen heute Abend im Kontext vom realen Sozialismus. Inwieweit war da diese Entwicklung dieser Bilder gelenkt und gab es da auch Gegenbewegungen?
Also die, wenn Sie wollen, Ikonologie des realen Sozialismus war de facto wie nahezu alles fast immer gelenkt. Das erste, wenn Sie so wollen, nicht nur Bild, sondern eben die erste große Statue 1918 in der ehemaligen Sowjetunion, die im Grunde genommen den Anfang bildet für eine wahrliche Bilderflut und auch, wenn Sie so wollen, in der gestaltenden Kunst Flut von Marx-Gestaltungen jeder Art. Bis eben hin in die dann etwas protestantischer und, wenn Sie so wollen, westlicher orientierten Darstellungen in Ländern wie der ehemaligen Volksrepublik Tschechoslowakei oder der DDR, sind natürlich im Wesentlichen Auftragskunst. Es gibt Kunst, die daneben entsteht. Es gibt natürlich den berühmten sozusagen Witz in diesen Systemen, in denen auch Marx Witze vermutlich eine Rolle spielt. Da habe ich jetzt gar keinen parat. Es gibt darüber hinaus dann den Versuch mit Marx und Marx Bildern, so sagen wir zwischen 75 und 85, internationale Politik zu machen. Also in der Regel waren Marx Bilder, Statuen und ähnliches Gastgeschenke, wenn die politischen Vertreter der DDR etwa in die Entwicklungsländer Mosambik, Angola oder ähnliches flogen. Also spielte in der Kulturpolitik als Außenpolitik oder als Teil der Außenpolitik eine ganz erhebliche Rolle. Aber es war fast immer gelenkt. Es war Auftragskunst schon allein deshalb, weil natürlich der Staat Auftraggeber war. Und das bedeutete nicht unbedingt, dass die Künstler nicht den künstlerischen Freiraum hatten, da etwas zu gestalten. Das bedeutete nur, dafür gibt es auch Beispiele, dass natürlich, wenn der Auftraggeber nicht zufrieden war mit dem, was da dann als Produkt geliefert wurde, es halt nicht die Funktion wahrnehmen konnte, die ihm ursprünglich zugedacht war.
Ich zitiere mal zwei Sätze aus der Pressemitteilung, und zwar folgende: Aber nicht die oft und sehr kontrovers diskutierte Frage, ob sich denn politische Systeme wie das der Sowjetunion oder das der DDR tatsächlich auf Marx als geistigen Ahnenherrn berufen konnten, steht im Zentrum des Vortrages von Professor Frank Ettrich. Er geht dabei vor allem der Frage nach, warum und wie sich der Realsozialismus des 20. Jahrhunderts der Marx-Bilder, Klammer auf, letztlich erfolglos, Klammer zu, bediente, um seine historische Legitimität und Zukunftsfähigkeit zu belegen. Das erstmal halbwegs schwerer Stoff. Aber sagen Sie mir bitte, ob ich das nur falsch verstehe oder ob da nicht im Prinzip in diesem zweiten Satz schon implizit die Antwort steckt, die eigentlich Sie auf die Frage im ersten Satz nicht geben wollten. Also, wissen Sie, was ich meine?
Nicht unbedingt jetzt. Okay. Ich gebe Ihnen jede Antwort.
Ich weiß nicht, inwieweit Sie diesen Ankündigungstext zu verantworten haben, aber lese ich zwischen den Zeilen nicht raus, dass der reale Sozialismus sich Ihrer Ansicht nach nicht auf Marx berufen kann und praktisch auch nicht hat, sondern eher auf eine Verzerrung gesetzt hat?
Also das ist eine ganz, ganz schwere Frage, die Sie stellen. Und nicht, weil ich sozusagen Kraft meines Berufes dazu neige, aus allen Fragen schwere Fragen zu machen, ist das nicht so einfach zu beantworten. Ich bemühe mich redlich um eine möglichst einfache Antwort. Das Problem besteht in Folgendem. Natürlich berufen sich seit 1918 der Tendenz nach zunehmend, natürlich bis in das Jahr 90, also mit dem Ende des Realsozialismus, wenn wir es darauf beschränken. Ich will nur erwähnen, es gibt daneben natürlich auch Bewegungen, die nicht sozusagen diesem Realsozialismus zuzurechnen sind, in denen das Marx-Bild auch eine Rolle spielt, in der deutschen Sozialdemokratie. Sie können die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie eigentlich von Engels, Kautsky dann angefangen als eine Geschichte des Umgangs auch mit der Person, den Inhalten und letztendlich auch den Bildern von Karl Marx auch schreiben. Also warum die Frage immer, haben Sie sich zu Recht oder haben Sie sich nicht zu Unrecht auf Marx berufen? Das ist aus meiner Sicht eine völlig, wenn Sie so wollen, nicht unzulässige, wohl aber falsche Fragestellung. Eine Theorie ist natürlich niemals, also zumal wenn Sie so etwas haben wie die Marx'sche Theorie, in der es im Übrigen natürlich auch keine Blaupausen geht für die Zukunft, ist niemals ohne weiteres in Anspruch zu nehmen für eine konkrete Praxis. Sei das sozusagen das Handeln Einzelner, sei das sozialer Bewegung oder erst recht natürlich in solchen Systemen wie der Sowjetunion. Also da müssen wir ins Historische gehen. Die Sowjetunion entspricht sozusagen zum Zeitpunkt der russischen Revolution in keiner Form dessen, was Marx meist ja nur als Konditionalprognosen für die Zukunft ausgesagt hat. In der Regel sind das ja nur Schlussfolgerungen aus seinen Analysen des kapitalistischen Weltsystems. Es ist keine Weltrevolution, es ist kein entwickeltes Land, es ist nicht Großbritannien oder England, es ist keine entwickelte Arbeiterbewegung und. Trotzdem gibt es da bestimmte Akteure, die sich halt auf Marx berufen und in seinem Namen gewissermaßen da einen Staatsputsch etablieren und dann damit konfrontiert sind, ja, jetzt müssen wir irgendetwas aufbauen, was sich, wie auch immer, Sozialismus nennt. Da gibt es eine kurze Zeit, in der man dann noch hofft, dass Deutschland gewissermaßen doch noch die Revolution hervorbringen wird, die 1918 dann nicht eingetreten ist. Das ist spätestens 1929 vorbei und Stalin verkündet dann Sozialismus in einem Lande und damit ist natürlich Marx endgültig raus aus dieser dieser sozusagen frühen Phase der Sowjetunion. Und damit muss das Marx-Bild in irgendeiner Form der, wenn Sie so wollen, realen Praxis des Stalinismus angepasst werden. Oder man muss es beiseite lassen. Das ist aber nicht möglich, weil die Berufung darauf, dass man eine wissenschaftliche Theorie oder wie das im Slang da des Systems hieß, eine wissenschaftliche Weltanschauung hat, die vorgibt im Grunde genommen, was zu tun ist und wie es zu tun ist, die muss natürlich aufrecht erhalten werden, weil ansonsten stehen diese Systeme tatsächlich da, wie sozusagen der Kaiser in des Kaisers neue Kleider. Und das war, wissen Sie, wie Sie wissen, ein Märchen oder ist ein Märchen.
Wer weiß, vielleicht basiert das ja auf einer wahren Begebenheit. Ich gehe eigentlich fast davon aus, dass die nächste Frage so ein bisschen rhetorisch ist. Ich stelle sie aber trotzdem mal. Gibt es auch Bilder, die mit dem Niedergang des realen Sozialismus verschwunden sind?
Es gibt vieles. Sie wissen also sozusagen das Abräumen von Bildern, also nennen wir das mal von künstlerisch-ästhetischen Darstellungen und versuchender Darstellung, die im öffentlichen Raum, etwa der DDR oder Rumäniens, da gibt es das natürlich auch, oder sogar Albaniens, da gab es das auch, die dann beseitigt worden sind in irgendeiner Weise, heute auf entweder von Liebhabern gesammelt werden oder auf irgendwelchen Halden sich dann mehr oder weniger rostend und verstaubend befinden, die ist natürlich Legion. Ja. Wir können von den berühmten Fragen der Straßenumbenennungen ausgehen. Also es gibt vieles, was damit verschwunden ist. Der Bezug auf Marx in der Form, wie er notwendig war, also das wäre so ein bisschen die These, die ich heute Abend natürlich auch gerne diskutieren würde. Der ist natürlich verschwunden, und zwar im zweifachen Sinne. Das eine ist, was ja für den Marx erstmal gut ist, wenn man die Diskussion in diesem Jahr nimmt. Er ist quasi entlastet davon, ständig in Anspruch genommen zu werden für ein Gesellschaftsprojekt, wie es dieser reale Sozialismus war, was gescheitert ist. Und das zweite, man kann tatsächlich nach den wirklichen produktiven Anregungen, die dieses marxische Werk beinhaltet, gucken und muss nicht unbedingt nach legitimatorischen Interpretationen für eine gesellschaftliche Praxis suchen, die nun von der Geschichte im Grunde genommen erwiesenermaßen gescheitert ist.
Mhm. Bleiben wir gleich mal an der Heutezeit. Wir hatten ja letztes Jahr das große Lutherjahr und es wurde gejubelt und getrubelt, Land auf, Land ab, und es gab Fernsehsendungen mit Choreinlagen, hast du nicht gesehen. Und dieses Jahr ist halt Marx-Jahr. Und mir stellt sich die Frage, vielleicht mal rausgenommen aus diesem realen Sozialismus-Kontext, jetzt einfach mal nach heute gegangen, wie sind denn heute die Marx-Bilder oder wie ist denn heute das Marx-Bild? Ich nehme an, es wird kein einheitliches geben, aber wenn jetzt so ein Jubelfeierjahr ansteht, was für Bilder sind Ihnen da schon über den Weg gelaufen und wie würden Sie die beurteilen?
Auch hier wieder die Neigung, sicherlich berufsbedingt, zur Differenzierung. Also wir haben vieles, was Marx heute primär ist, und wenn Sie sich das um den 5.5. Etwa in der Medienlandschaft ansehen, in der Mediengesellschaft ist zunächst einmal so etwas wie der 200. Geburtstag von Karl Marx ein Event, mit dem viel gemacht wird, anhand dessen auch sehr viel gemacht werden kann. Das gilt sowohl für die Visualisierung, das gilt natürlich auch so für bestimmte Thesen und Inhalte. Wir leben in einer krisengeschüttelten Welt, und Marx ist in unserer Welt zunächst mal, ohne dass man auch nur eine einzige Zeile von ihm gelesen haben muss, in der Regel immer wieder dann sehr aktuell und wird von allen möglichen, wenn Sie so wollen, Absendern adressiert, wenn wir komplexe Krisensysteme, Symptome, Entschuldigung, haben, und man dann doch wieder die Frage sagt, hat er nicht vielleicht doch recht gehabt. Aber das meiste von dem, was in diesem Jahr gelaufen ist, soweit ich das beobachtet habe, ein bisschen habe ich das schon systematisch beobachtet, ist zunächst einmal eigentlich eine Depotenzierung von Marx. Damit meine ich, er wird halt zu einem Event wie viele, viele andere auch. Ja, wenigstens, wenn man den normalen Mediendiskurs sich ansieht. Es gab eine sehr schöne Besprechung einer Germanistin in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die gewissermaßen die Marx-Diskussion in diesem Jahr so ein bisschen vom sozusagen Totengräber, ja, zum Mitarbeiter. Ja. Marx aktuell, ja, er wird halt zu einer, wenn Sie so wollen, nicht mehr politischen Ikone, sondern zu einer Werbeikone und zu einem Symbol in Kommunikationsprozessen, in denen man sich über alles verständigt, vor allen Dingen natürlich über sich, die eigene Situation und die gegenwärtige Welt. Ja. Und was ganz, ganz wichtig ist, er wird, wenn Sie wollen, beim Werbeträger natürlich zu etwas, was er dazu beiträgt, das, was er ursprünglich mal kritisiert hat, am Laufen zu halten, nicht unbedingt zu kritisieren. Das wäre sozusagen die Botschaft gewesen. Es gibt daneben natürlich ernsthafte, wenn Sie so wollen, Versuche der Auseinandersetzung mit Marx, aber man muss sich ganz realistisch vor Augen halten. Also schon alleine durch die ja in den besten Passagen wirklich literarische Sprache, aber den philosophischen Hintergrund, ja, also die für viele heute Schwerfälligkeit bestimmter Formulierungen, die Begrifflichkeit wird Marx seinem Autor, der anstrengend ist, wenn man ihn authentisch, falls das geht, rezipieren will. Und insofern gerät er halt natürlich mehr und mehr auch in die ich würde das sozusagen mal in die kulturelle, in die Ikonografie der Kulturindustrie der Gegenwart.
Okay, wir wollen jetzt vielleicht nicht in unserem Gespräch schon den gesamten Vortrag vorwegnehmen, deswegen kommen wir zur letzten Frage. Gibt es abschließend noch was, was ich Sie nicht gefragt habe, was Sie aber eigentlich unbedingt dringend noch loswerden möchten?
Ich kann nur sagen, dass ich es als eine wirklich wichtige und auch interessante sozusagen Initiative ansehe, so eine Ringvorlesung auch der Stadt anzubieten, ja, um sich mit einem Autor auseinanderzusetzen, der nun einmal in den neuen Bundesländern und das heißt auch in Thüringen auf eine ganz andere, wenn Sie so wollen, historische Erfahrung auch heute wieder stößt, als das in vielen, vielen anderen Regionen, nicht nur der Bundesrepublik, der Fall ist. Also die Auseinandersetzung damit, was hat der Marx letztendlich in meinem eigenen Leben getan, ohne dass ich da unmittelbar beteiligt war, die, glaube ich, ist eine Frage, die noch viele Menschen gern beantwortet wissen wollen. Jedenfalls habe ich immer so den Eindruck, wenn ich mich, das ist eher zufällig, mit jemandem darüber unterhalte, dass er sozusagen normal auf der Straße eher immer noch eine abwehrende Haltung gegen den Marx hat. Also der Marx kann mit Sicherheit nicht sehr viel für das, was zwischen 49 und 89 in der ehemaligen DDR passiert ist, und er wäre mit Sicherheit einer der wichtigsten Dissidenten und Gegner gewesen, dieses System. Und wenn Sie sozusagen jetzt im Sinne der Schriftgelehrtheit das marxische Werk sich vor Augen führen, dann gibt es eigentlich kaum eine Formulierung, auf die sich diese Systeme, auch die DDR, sozusagen nach allen Regeln der Hermeneutik berufen konnten.